das Fußball-Podcast. Das sind Daniela, Enni und Sabrina. Wir sprechen über das Wichtigste der Fußballwoche.
Das Fußball-Podcast Folge 81, diesmal wirklich Folge 81. Der aufmerksame Das Fußball-Podcast-Zuhörer hat gemerkt, ich habe das Zählen verlernt im Jahr 2023 oder vielleicht auch einfach das Lesen oder vielleicht auch einfach beides. Also das ist jetzt wirklich Folge 81 und ich sage hallo Enni und Sabrina.
Hallo ihr Lieben. Naja, guck mal, bei über 80 Folgen, da kann man schon mal, also wer macht das schon? Ja, die meisten fangen dann an mit...
Also ich habe auch schon lange den Überblick verloren, muss ich sagen.
Genau, genau. Vielleicht sollten wir ab 100 nochmal neu starten mit New Season.
Ja, hallo. Neue Staffel.
Ja, genau, die neue Staffel. Sabrina, wie läuft's bei dir?
Sehr gut soweit, sehr gut. Der normale Wahnsinn, der so abgeht in Magdeburg. Am Samstag kommt ja der FC St. Pauli und alle sind gespannt, was das wohl bedeuten kann für Magdeburg und den Abstiegskampf.
St. Pauli ist ja so ein bisschen ein besonderes Team im Moment, weil sie den jüngsten Trainer im deutschen Profifußball in den beiden Bundesligen haben. Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher.
Im Profifußball.
Im Profifußball. Also das ist ja schon heftig. Und das hast du ja heute auch mal vorbereitet für uns.
Ja, genau. Also weil man sich natürlich im Vorfeld so eines Spiels fragt, wer steht denn da jetzt eigentlich an der Seitenlinie? Und so ganz hat man es ehrlicherweise, also ich nicht verfolgt, was im Hamburg-Stadtteil so passiert. Und ja, die Geschichte von St. Pauli ist ja ein bisschen verrückt, weil... Sie sind ja im Jahr 2022 total abgestürzt, waren eigentlich der Aufstiegsaspirant. Jetzt waren sie dann zum Schluss der Abstiegsaspirant. Und jetzt irgendwie ist der Erfolg wieder da. Und dieser Erfolg hat einen Namen, nämlich Fabian Hürzeler. Und dann fragt man sich, Fabian who? Fabian Hürzeler. Er hat jetzt in der Rückrunde 3 Spiele gehabt, 3 Siege, kein Gegentor. Die Bilanz also perfekt, makellos. Und für mich war der Name Hürzeler kein Begriff. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe den noch nie gehört.
Nee, ich tatsächlich auch nur, als man ihn dann quasi zum Cheftrainer gemacht hat. Er war ja, glaube ich, schon im Team, war,
genau,
glaube ich, auch schon bei der ersten Mannschaft dran. Und dann, als man ihn quasi zum Cheftrainer gemacht hat, da ist es mir aufgefallen tatsächlich, weil da war es ja schon ein Thema, dass er eben so jung ist, wie er eben ist. Nämlich 29
ja.
oder so?
Ja. 29, genau. Seit 23. Ja. Seit 23. Dezember ist er Cheftrainer. Jetzt beim FC St. Pauli. 13-0-Siege gab es übrigens am Stück zuletzt im April 2007 bei den Kieskickern, damals noch in der Regionalliga. Und er, ja, wir haben es gerade schon gesagt, sehr, sehr jung mit 29, geboren in den USA, hat eine deutsche Mutter und einen Schweizer Vater. Geboren in den USA, Dani, ich habe gerade deinen Stirnrunzeln gesehen, weil seine Eltern beruflich in den USA zu seiner Geburt verweilt haben, in Houston, Texas. Aufgewachsen ist er aber in Freiburg und München und hat auch beim FC Bayern München im Prinzip seine ganze Jugend gespielt, von 2004 bis 2012. Als 12-Jähriger wurde er von Hermann Hummels für Bayern entdeckt, war auch Kapitän der U19, hat da aber schon gemerkt, dass er jetzt am Ball direkt nicht der Begabteste ist von allen, die da rumrennen. Hat dann trotzdem versucht, noch Profifußballer zu werden in Hoffenheim, wurde dann aber von Markus Gisdol aussortiert nach der Vorbereitung, hat dann nochmal bei 1860 in München gespielt und hat dann angefangen, was ich extrem interessant fand, eine zweite Karriere zu starten, nachdem es bei 1860 dann auch vorbei war. Und zwar als Spielertrainer beim FC, und das muss ich jetzt vorlesen, Pippenried, weil die habe ich nämlich auch bisher noch nie gehört.
Klingt und nordisch.
Da ist ihm,
ja, auf jeden
Fall. Klingt nordisch, auf jeden Fall. Und da ist auf ihn, für ihn auf jeden Fall dieses Prunkstück gelungen, dass er gleich in seinem ersten Jahr den Aufstieg als Spielertrainer in die Regionalliga geschafft hat und den Klassenerhalt im zweiten Jahr. Und er hat 45 gelbe Karten in seinen 3 Jahren in Pippenried gesammelt. 5 gelb-rote und 1 rote. Also man weiß dann auch so ein bisschen, wie er tickt. Hat nebenbei noch in U20 im Nachwuchs assistiert und ich hatte so ein Interview mit dem Pressesprecher vom FC Pippenried gefunden, Fred Fesel heißt der, und der sagt über Fabian Hürzeler.
Ich dachte ganz kurz.
Beim Anpfiff ist er total fokussiert und hat nur das Spiel im Sinn. Er will jeden Ball haben. Da kommt schon mal vor, dass er in aller Welt voll passiert. Zu viele davon ergeben dann halt mal eine gelbe und gelb-rote. Was er in seiner Zeit bei uns nie gelernt hat, ist seine Meckerei zu zügeln. Immer wenn er sich oder sein Team durch die Unparteiischen benachteiligt gesehen hat, wurde mit den Schiris diskutiert. Das sollte Fabi dringend lernen. Also etwas, was er auf jeden Fall jetzt beim FC St. Pauli in der Rückrunde offensichtlich besser machen muss, ist halt wirklich sein Twist, den er mit den Schiedsrichtern an den Tag legt. Ich bin gespannt, was aus diesem Mann wird. Noch bis März macht er ja seinen DFB-Lehrgang zur UEFA Pro-Lizenz. Und dann mal gucken.
Aber da sind wir thematisch auch schon wieder so ein bisschen bei den jungen Wilden. So, ne?
Das stimmt.
So, was man jetzt nicht so direkt unter Rasenschach verbuchen kann, weil es irgendwie keiner so richtig einordnen kann, was der jetzt macht oder auch nicht macht oder was er anders macht oder so. Das ist schon verrückt.
Aber ich habe vorhin so überlegt, 29, Alter, ich bin einfach 6 Jahre älter als er. 6 Jahre. Und ich meine, der ist Cheftrainer in der zweiten Bundesliga. Ich meine, normalerweise sind die 20 Jahre älter als ich und ich 6 Jahre jünger.
Aber warum? Warum ist, also warum ist das denn so festgefahren, dass die immer älter sein müssen? Weil die Spieler werden ja auch theoretisch immer jünger. Also ist ja so ein Trainer, der vielleicht auf Augenhöhe ist, eigentlich eine ganz gute Überlegung. Oder ist das am Ende eine Respektsache? Da habe ich heute auf dem Weg hierher zum Podcast im Auto drüber nachgedacht.
Ich übrigens auch, es war genau mein Punkt. Kann gut sein, weil diese Floskel ist ja, die man immer so schön hört, ist ja auch so... Er erreicht die Mannschaft, der ist jung, der erreicht die Mannschaft noch. Oder er ist alt und tut es halt nicht. Aber ist er dann aber wirklich auch von der Mannschaft eine Respektsperson aus? Jemand, den man einfach mal nicht hinterfragt, was er so sagt? Oder ist es einfach jemand, der so kumpelig drauf ist und der dann aber eben nicht so direkt Ansagen macht, die auch ankommen? Das wird spannend noch.
Ich meine, bei Nagelsmann sieht man ja, dass ein junger Trainer durchaus funktionieren kann. Aber es gibt ja auch viele Beweise, dass halt manchmal dann doch die Älteren, die Erfahrenen sind, vielleicht auch ein bisschen mehr Ruhe ins Team reinbringen, weil sie eben auch für sich selbst nicht mehr so viel erreichen wollen, weil sie halt schon eine lange Lebensgeschichte haben und sich schon längst bewiesen haben. Und ich glaube, dem Fabian Hützler geht es schon durchaus auch noch darum, dass er sich selbst sehr viel beweisen muss. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass darin auch Konfliktpotenzial lauert mit einer Mannschaft, wenn er sich und seine Person vielleicht dann doch, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber vielleicht dann doch in den Vordergrund rücken sollte an bestimmten Punkten.
Es ist ja auf jeden Fall auch ein bisschen ein Kontrastprogramm, da wir ja wissen, dass St. Pauli lange mit Ewald Lienen gearbeitet hat, der ja bekanntermaßen ein älterer, jetzt wirklich vom Geburtsdatum Trainer ist, sondern auch so, ich erinnere mich so an so Bilder, wo der so mit seinem Notizbuch und Stift und Zettel irgendwie so an der Seitenlinie saß und da irgendwas notiert hat, was ja irgendwie was komplett anderes ist. Also da hat sich ja St. Pauli jetzt auch mal um 180 Grad gedreht und sagt, wir vertrauen jetzt dem, der hier schon im Club ist, bevor wir wieder teuer einen einkaufen. St. Pauli für mich übrigens, weil du am Anfang gesagt hast, mal Abstiegsaspirant, ist für mich eine klassische Fahrstuhlmannschaft, jetzt nicht zwischen den Ligen, aber du kannst vor einer Saison nie sagen, was mit denen passiert, finde ich. Also gerade, ich sage jetzt mal, als Erzgebirge Aue noch zweite Liga gespielt hat, da standen wir teilweise im Tabellenkeller drin mit St. Pauli, haben gekämpft. In der nächsten Saison waren die plötzlich Dritter, Vierter, wollten hoch. Du weißt bei denen nie, was passiert. Das ist eine richtige Wundertüte. Also vielleicht ist diese Entscheidung für so einen jungen Trainer auch am Ende eine Entscheidung für Konstanz. Das ist ja jetzt natürlich weit hergeholt, aber dass man vielleicht auch einfach was entwickeln möchte und sich... Ja, mal fest.
Also er will irgendwann mal Champions League spielen.
Mit St. Pauli aber nicht.
Als Trainer an der Seitenlinie.
Weiß ich jetzt auch nicht. Kann ja auch als Co-Trainer bei einem anderen Club sein.
Ja, aber auf alle Fälle
ist
dann natürlich die Chance, dass da irgendwas wirklich auch zusammenwächst. Und da, na Dani, wie du schon sagst, ne, so eine gewisse Kontinuität aber eben dann auch im Kader und in der Spielweise und so auftaucht und nicht so dieses, was wir jetzt bei Hertha die letzten Jahre hatten, so dieses 5 Trainer in einem halben Jahr oder so, was irgendwie ja auch gar nichts bringt. So richtig. Brachte.
Da hast du ja jetzt schon ein schönes Thema, Annie, reingebracht. Sabrina schrieb am Wochenende in unserer Gruppe: Annie, so still, bist du vom Stuhl gefallen, oder was? Habe ich sehr drüber gelacht. Erzähl mal von deinem Wochenende, Annie.
Also vom Sonntag vielleicht. Das ganze Wochenende würde zu weit führen. Ich erzähle mal von Sonntag, ja? Da habe ich über mein Mischpult im Radiostudio hatte ich mir die Leitung legen lassen ins Studio, damit ich Fußball noch nebenbei hören kann. Was macht denn Hertha zu Hause gegen Gladbach? Natürlich in der ersten Viertelstunde traditionell 1-0 zurückliegen. So, das Ergebnis kennen wir alle. Es sind 3 Punkte, deswegen spreche ich ja heute auch mal ein bisschen wieder darüber, was mein Herz so bewegt hat die letzte Zeit. Ich weiß schon, das ist dieses, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn, einmal ist kein Mal, aber Fakt ist eben auch so, das 4-1 gegen Gladbach, das war so ein raketenmäßiges Lebenszeichen. Haben wir eigentlich noch diese Einspieler von Das ist nice?
Hab ich.
Das wäre jetzt die perfekte Gelegenheit, den mal kurz abzufangen.
Das ist nice.
Das kann man einfach nicht anders sagen, weil wir haben ja hier in der Hauptstadt immer ein bisschen rumgegrübelt, als der Bobic ging und der Bernstein immer von diesem Berliner Weg plapperte. Da dachten sich alle, was soll das sein? Wir haben ja haufenweise Straßen und Gassen und Plätze und so weiter. Was möchte jetzt dieser Berliner Weg sein? Es scheint sich abzuzeichnen, dass die Floskel dann doch tatsächlich auch mal mit Inhalt gefüllt wird. Wuhu! 3 Berliner Jungs, 3-mal Hertha Nachwuchs und die ganze Hertha-Fan, ich glaube, ganz Berlin war verzückt. Also selbst Union-Fans haben bestimmt das gutiert, was da abgegangen ist. Wir haben den 22-jährigen Jessic Nyankam Ausgleich zum 1-1 gemacht. Ne? Kommt nicht von ungefähr. Der war mal Torschützenkönig in der A-Junioren-Bundesliga. Guck mal, sowas haben wir alles im Verein. Das ist doch der Wahnsinn. Ja? Dann 2-1. Paul Dardais mittlerer Sohn, der Morten, der hat das Spielgerät mit 103 km/h aus 21 Metern unter die Latte gezimmert. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Und das auch noch an seinem 21. Geburtstag. Dass der so ein Riesentalent ist, ist jetzt aber kein Geheimnis. Soweit ich weiß, hatte der HSV den ausleihen wollen und Augsburg wollte jetzt im Winter sofort 2,5 Millionchen auf den Tisch packen, und den Morten Dardai als Innenverteidiger holen. Guck mal an. Das ist also jetzt nicht, also es ist nicht alles schlecht bei Hertha, ja? Und dann haben wir natürlich noch diesen dritten Quereinsteiger, der das 3-1 gemacht haben, 20 Jahre jung, der Recherant, der hatte dann so Glückstränchen wohl in der Kabine in den Augen. Ist das nicht süß? Das ist der einzige übrigens im Dreigestirn, der nicht die Hertha Fußballschule besucht hat. Ist also damit, finde ich, extrem unberechenbar, saustark. Der hat kämpfen gelernt, sich durchbeißen gelernt. Der saß bei Victoria Berlin irgendwie mal auf der Bank, so vor sich hin. Naja, nur hat er ja ein Zuhause gefunden. Den Strafstoß, den Luke Bacchio dann zum Ende noch dieses 4-1 gemacht hat, da habe ich echt, ich musste mir die Ohren putzen, weil ich dachte, das kann nicht sein, dass ein Reporter im Radio das Ergebnis eines Spiels sagt, Hertha steht vorne und hat mehr Tore als der Gegner. Das war schon ein absolutes Glücksgefühl. Und ja, jetzt hatten wir ja gerade auch noch mal die jungen Wilden so ein bisschen im Gespräch. Ne? Ich finde es riesengroß, dass die einfach mal eine Chance bekommen. Na sichi wird's, wenn das so wild auf dem Platz wird mit den Jungschen, da geht auch mal was in die Hose, ne? Aber da siehst du wenigstens im Spiel, dass die auch mal kämpfen, dass die mal laufen, ja, dass die auch mal so einfach so einen Hammerpass Richtung Tor machen. Ja, dann geht da halt drüber, ist doch egal. Aber ich meine, dieses kunstvoll schnörkelige 6 Stationen und dann doch ins Abseits laufen hat uns ja nicht vorwärts gebracht, ne? Oder mit dem 7. Pass dann irgendwie den nicht kriegen und einen fetten Konter sich einfangen, da kannst du doch verrückt werden. Oder wenn ich diese Angsthasen-Rückpässe immer gesehen habe. Und das war einfach weg. Und dann habe ich sogar noch was. Das werdet ihr jetzt nicht glauben. Hertha macht auf Union. Das ist doch der Wahnsinn, oder?
Was?
Die hatten nämlich in der vergangenen Woche plötzlich ja mit Dreierkette gespielt. dieses 3-5-2-System. Wie blöde trainiert schon die Woche vorher und dann alle so, hä, neu? Ist totaler Bullshit. Das macht doch Union die ganze Zeit schon und zwar extrem erfolgreich und auch extrem eklig für die Gegner. Muss man ja auch mal sagen, ne? Und jetzt bin ich gespannt, ja, wenn Hertha nach Hause fährt zum BVB am Sonntag, ja, also Dortmund ist der nächste Gegner, ob die sich da auch so überrumpeln lassen wie die Gladbacher. Ich meine, ist ja eine ganz andere Hausnummer, müssen wir nicht drüber reden. Da bin ich gespannt, ob die drei Jungschen zum Beispiel auch dieses mega Selbstbewusstsein vor dieser riesen gelben Wand haben. Und sollte, wir fliegen schon wieder, ja, hier in Berlin, und sollte Hertha tatsächlich in Dortmund gewinnen, dann könnten sie ja ihre, ich klau mal das Spielsystem von Union, Schulden direkt zurückbezahlen, indem sie Dortmund halt einfach die 3 Punkte abknabbern, die Union dann ja auch schon irgendwie in der Tabelle im Nacken sitzen. Es wird auf alle Fälle wieder interessant. Und habt ihr es gehört? Ich habe richtig Puls.
Man kann es spüren, Annie. Aber was ich halt am allergeilsten finde, ist, dass dann echt wieder ein Dardai um die Ecke kommt,
ja,
und Hertha rettet. Ist vielleicht.
Ja. Das liegt in der
Familie. Man weiß es nicht, aber ohne die Dardais geht es halt offensichtlich nicht bei Hertha BSC. Ohne die Dardais können sie nicht Bundesliga spielen. Und dass Sandro Schwarz nicht eher auf die Idee gekommen ist, Dardai spielen zu lassen.
Der saß immer auf der Bank, der war ja da. Ja. Total trainiert, motiviert, der war ja immer da.
Und der hat ja auch so diesen berüchtigten linken Fuß.
Hauptsache auf dem Platz, ne? Ist irre, irre.
Hat er schon relativ früh auch mit sehr, sehr jungen Jahren schon Standards treten dürfen. Also es ist erstaunlich, was Dardai da bringen kann. Und vielleicht kann man ja durch Dardai Junior verhindern, dass Dardai Senior dann doch noch kurz vor Peng wiederkommen muss. Ja. Und den großen Retter spielt.
Ich glaube, das tut der Pal sich auch nicht nochmal an. Ich glaube es nicht. Obwohl die Fans nach ihm rufen. In meiner kleinen Hertha-Bubble.
Ich habe was vorbereitet heute für euch. Ich habe es schon angekündigt als Meinungsthema. Ich fange mal so an.
Ja.
Woran denkt ihr, wenn ihr Gerard Piqué hört?
An Shakira und dass er eine Fremdgängersau ist.
Ist so, ne? Also wenn Gerard Piqué in diesem Jahr mit einer Sache Schlagzeilen gemacht hat, dann war es diese ganze Shakira-Nummer, neue Freundin, sie macht irgendwie einen Song, er fährt irgendwie im Twingo zum Trainingsgelände. Also nur so eine Randerscheinungen quasi. Aber was in Deutschland, kommt mir zumindest so vor, nicht so ein Thema bisher war und kaum Beachtung gefunden hat, in Spanien aber einfach absolut durch die Decke geht, ist, dass Gerard Piqué ein völlig neues Fußballformat geschaffen hat, das zum 1. Januar gestartet ist und für ziemlich viel Furore sorgt, mit verrückten Regeln, mit prominenten Gesichtern und einfach mit einer schnellen Art Fußball zu spielen. Das Ganze nennt sich die Kings League. Habt ihr es mitbekommen?
Ich hatte das auch gelesen, aber ich habe es nicht verstanden beim ersten Mal. Das war fast so schlimm wie Nations League.
Nein, du meinst die Conference League.
Oh, Conference League, genau.
Ich habe es ehrlicherweise gar nicht mitbekommen, muss ich sagen. Hingegen Shakira natürlich umso mehr.
Umso besser, dass ich das jetzt einfach mal für euch ein bisschen zusammenfasse und ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Wir können ja dann mal drüber diskutieren. Also, Gerard Piqué hat nach seinem Karriereende im letzten Herbst, also nur 2 Monate später, zum 1. Januar dieses Projekt, diese Kings League ins Leben gerufen. Und die war eigentlich so ein richtig großer Coup, weil jeder wusste, der plant irgendwas, aber keiner weiß so richtig, was es war. Und dann ist es erschienen und ist eingeschlagen. Die Kings League ist eine eigene Liga, die aus 12 Mannschaften besteht. Jede Mannschaft hat einen Präsidenten. Da sind so große Namen dabei wie Iker Casillas und Sergio Aguero, die Präsidenten von diesen Clubs in der Kings League sind. 12 Mannschaften sind dabei. Die messen sich einmal die Woche, immer Sonntag, im Modus 7-7 auf dem Kleinfeld. Also immer sonntags treten die Mannschaften gegeneinander an. 7 Spieler spielen. Der Kader besteht aus 12 Spielern. 10 davon wurden per Draft vor der Saison, also vor Januar quasi, ermittelt. Die Spieler 11 und 12 im Kader, auf die muss man besonders achten. Spieler 11 ist immer dabei und ist ein aktiver oder nicht mehr aktiver Fußballprofi. Die anderen sind also mehr so freizeitmäßig unterwegs. Und Spieler 12 kann Woche für Woche wechseln. Das heißt, du kannst Woche für Woche zum Spieltag dir einen neuen Spieler in dein Team holen. Warum macht man das jetzt überhaupt? Gerard Piqué hat sich mit einem Streamer zusammengetan tatsächlich und beide wollten ein neues Format schaffen, um Fußball wieder attraktiver für die junge Zielgruppe zu machen, weil ich glaube, jeder von uns merkt das. Manchmal sitzt du am Wochenende so, guckst Fußball und dallst nebenbei an deinem Handy rum, weil so ein Spiel sind halt 90 Minuten und die junge Zielgruppe schafft es irgendwie nicht mehr, sich 90 Minuten zu konzentrieren. Schlimm genug, ist aber leider so. Also dieser Modus 7-7, gespielt wird zwei Halbzeiten, insgesamt 40 Minuten, also 20 Minuten je Halbzeit. Da passieren so spannende Dinge wie der Anstoß. Der ist schon mal ganz speziell. Also was wir ja kennen, ist, zwei Spieler treffen sich im Mittelkreis und ab geht's. In der Kings League ist es so, dass man auf dem Kleinfeld von der Torlinie aus beginnt. Der Ball liegt in der Mitte und zu Beginn, so ein bisschen autoballmäßig, finde ich, rennen einfach beide bei Anpfiff in die Mitte und schnappen sich den Ball. Also das ist schon mal so der erste verrückte Moment. Dann wird gespielt, 20 Minuten, wie gesagt. Man kann wechseln, so oft man will. Und wie das sich für ein gutes Fußballspiel gehört, gibt es natürlich auch Karten. Es gibt Gelb und Rot, wie wir das aus dem normalen Fußball kennen. Bei Gelb bekommt man 2 Minuten Zeitstrafe. Bei Rot bekommt man 5 Minuten Zeitstrafe. Damit nicht genug, gibt es aber auch noch eine goldene Karte. Und ihr guckt schon so völlig verwirrt. Und deswegen frage ich jetzt direkt mal, was denkt ihr denn, was man mit einer goldenen Karte machen kann?
Da kann man einen achten Spieler mit aufs Feld holen.
Fast. Joker. Fast. Ja, fast. Es ist nicht falsch. Also die goldene Karte ist ein bisschen wie ein Joker. Der Trainer zieht die vor Anpfiff und bekommt dann quasi wie so ein bisschen bei Monopoly so eine Aktionskarte. Und es gibt 5 verschiedene Aktionen, die man ziehen kann. Zum Beispiel sofortiger Elfmeter, 2 Minuten Zeitstrafe für den Gegner, jedes Tor, das in der nächsten Minute geschossen wird, zählt doppelt. Man kann die Karten des anderen stehlen. Oder man zieht tatsächlich einen Joker, wo man sich dann eine der 4 zuvor genannten Optionen auswählen kann. Das passiert mit der goldenen Karte. Die gibt es bei jedem Spiel. Die wird vor Anpfiff gezogen. Es gibt natürlich auch, wie wir das so lieben, einen Videoassistenten, denn so normale Regeln wie Abseits gibt es trotzdem. Also der Videoassistent passt quasi auf, dass alle Entscheidungen richtig getroffen werden. Und jetzt wird's ganz wild. Also ihr guckt ja so wie, was...
Wer zu Ey, ich bin schon mit Mau Mau überfordert. Jetzt kommst du ja mit Karten und Joker und hier und Zeitstrafe wie im Eishockey. Okay, aber ich bleib dran, weil du hast zwischendrin auch mal Fußball gesagt.
Genau. Fußball kommt insoweit ins Spiel, dass es tatsächlich in Spanien und auch eigentlich weltweit echt für große Begeisterung sorgt. Das Ganze wird live bei Twitch gestreamt. Man kann das verfolgen. Es ist kostenlos im Moment. Und nach 3 Wochen oder 4 Wochen, wo das Ganze gespielt wurde, hat man so eine erste Einschätzung gemacht und hat gesagt, Mensch, das kommt gut an. 1,6 Millionen Follower bei Twitch, 8 Millionen Aufrufe am zweiten Spieltag, 1 Million Menschen als Follower bei Instagram und 2,8 Millionen Menschen als Follower bei TikTok. Und das sind so gute Tendenzen, dass man gesagt hat, das Finale dieser Saison in der Kings League, das veranstaltet man einfach mal im Camp Nou. Und wir wissen ja, das Camp Nou ist so ziemlich eines der größten Fußballstadien, was wir in Europa haben. Das versucht man jetzt zu füllen. Am 26. März wird das Finale der Kings League, Final Four wird es genannt, also die besten 4 Mannschaften, im Camp Nou stattfinden. Und das wird eine Full Experience, so haben sie es genannt. Denn der Zuschauer kann dann über Kameras zum Beispiel auch sehen, wie es in der Umkleide aussieht. Man kann hören, was Trainer und Spieler miteinander sprechen. Also du bist überall quasi dabei. Und das ist so ein bisschen die Maßnahme, die Gerard Piqué neben all seinen Eskapaden, die er da sich geleistet hat, quasi für den Fußball tut, um den Fußball wieder attraktiver zu machen. Und jetzt frage ich euch, seid ihr gefesselt?
In dem Moment, wo die Kamera in die Umkleidekabine mitgeht, hast du mich.
Also ich muss sagen, ich finde ja nicht, dass er seinen Fußball dadurch attraktiver macht. Er macht einfach nur sein Produkt attraktiv. Es gibt ja beim Boxen zum Beispiel auch diese Kämpfe, die ich total lächerlich finde, zwischen diesen bescheuerten TikTokern und, wie heißt das, Twitchern?
Streamern.
Das ist Streamern, wie auch immer. Es ist einfach für mich unverständlich, wenn sich 2 untrainierte Fettsäcke auf die Schnauze hauen, warum sich das Millionen Menschen angucken. Aber es gucken sich Millionen Menschen an, wohingegen ein richtig trainierter Boxer, der Technik beherrscht, der auch einen gewissen Punch hat, richtig kämpfen muss, um wahrgenommen zu werden. Und insofern finde ich, hilft Piqué ehrlicherweise nicht dem Fußball, sondern hilft nur sich und seinem Produkt, was er für die Social-Media-Welt erschaffen hat, was aber per se erstmal nichts mit dem Fußball zu tun hat.
Ich finde irgendwie die Idee ganz geil, dass du, ich sag jetzt mal, Amateurfußball mit Profifußballern mischt und dann dazu noch so interaktive, wilde Elemente, so ein bisschen Mario Kart-mäßig, muss man ja sagen, ne? so ein bisschen zockermäßig, so ein bisschen E-Sports-mäßig noch reinbringst. Ich muss ganz ehrlich sagen, es wäre jetzt wahrscheinlich auch nichts, wo ich mich jetzt jeden Sonntag hinsetze, wie ich das jetzt an Samstagen oder auch an Sonntagen bei der Bundesliga tue und sage, ich muss heute Kings League gucken. Aber ich glaube, eine gewisse Bewegung hinsichtlich der Attraktivität des Fußballs ist notwendig, damit der Fußball auch in der nächsten Generation noch erhalten bleibt. Und das hat man ja versucht mit der Super League, die gescheitert ist. Da war man aber auf finanzieller Jagd. Jetzt macht man quasi die Kings League. Ich finde es eigentlich ganz witzig. Und wisst ihr, an welcher Stelle man mich überzeugt hat? Ab Mai soll es auch die Queens League geben. Dann gibt es das Ganze auch mit Frauen. Cool. Und dass man so weit denkt, da dachte ich mir so, finde ich gut.
Und Piqué ist halt ein Frauenversteher.
Naja, bam, bam. Die einen sagen so, die anderen so.
Aber auf jeden Fall, wilde Geschichte. Wie würdet ihr das finden, wenn wir jetzt in der Bundesliga eine goldene Karte einführen würden?
Ich finde, es gibt genug Regeln. Das kann sich ja schon kaum aktiver auf dem Feld alles merken, wo er jetzt hintreten darf und wo nicht und wo er jetzt den Arm in welchem Winkel genau vor welchen Zentimeter seines vierten Rippenbogens halten darf oder eben auch nicht. Das finde ich ist alles schon so kompliziert, dass du eben noch einen Videoschiri brauchst und da irgendwie, das ist Quatsch. Im Ernst. Ich fand es interessant, dass es eine weiße Karte ja schon gibt im Fußball und die würde ich gern öfter mal in Action sehen. Also wenn Menschen sich für andere einsetzen oder Fair Play oder jemandem helfen in einem Stadion, dass dann die weiße Karte einfach mal ein bisschen den Fußballfans wieder näher gebracht wird. Das fände ich schön. Da brauche ich nicht noch eine goldene.
Also ich finde auch, wir sollten uns lieber straffen, was die Regeln angeht. Und wie Annie ja schon sagte, also es gibt gerade aktuell auch so viel Spielraum für den Schiedsrichter, in dem er Entscheidungen fällen kann. Wir hatten jetzt ja auch am Wochenende wieder einen Fall, wo es ja darum geht, ob es kontrolliert und bewusst geführt war, die Bewegung. Insofern muss ich sagen, lasst es uns einfach simpel halten, weil damit sind alle gut bedient.
Okay, ich konnte euch nicht für die Kings League begeistern. Ist aber nicht schlimm, ich behalte es im Auge. Und da gebe ich euch auf jeden Fall im März ein Feedback, wie viele Menschen sich das dann jetzt wirklich im Camp Nou angeguckt haben.
Genau, und was genau ist in der Umkleidekabine.
Ja, das wird voll sein.
Ich berichte, ich habe ein Auge für euch drauf. Habt ihr noch Themen für diese Woche?
Ich warte einfach auf Sonntag und was passiert.
Ich warte auf Samstag und was passiert.
Ich danke euch da draußen fürs Zuhören, ich danke euch für eure Zeit. Ich wünsche euch und uns ein großartiges Fußballwochenende. Dann hören wir uns nächste Woche wieder bei dann Folge 82 von Das Fußball-Podcast. Ich habe wieder zählen gelernt.
Toll, Dani, super. Ich sag mal Tschüss und bis Danny, eure Annie.
Die Fußballwoche mit Das Fußball-Podcast. Mehr Insights bei Instagram @dasfußballpodcast.